Coming of Carlo und das Ende naht. Vielleicht ist das Ende auch schon da. Wir haben Kapitel 68 bis einschließlich Kapitel 70 gelesen, also von Seite 483 bis Seite 560. Und ich würde mal wieder fragen, wie geht's uns damit, mit diesem Abschnitt?
Ja, moin, ich bin Kai und ich habe bemerkenswert gut geschlafen gestern nach dem Lesen. Also ich habe irgendwie sehr gut geschlafen. Also ich habe ja schon, obwohl das halt alles mal wieder ganz, ganz schlimm und krank ist, was da passiert, aber irgendwie, also ich hatte irgendwie so zwei Traumvisionen. So, irgendwie. So, ne, also das waren noch so ganz kurze Abrisse irgendwie so. Und irgendwie, das eine war einfach so ein Bild von Olli Schulz und Jan Böhmermann, so, wie die halt einfach irgendwie in so einem Raum sitzen so. Und der ist irgendwie so ganz hoch über so einer verregneten Stadt, so. Und die nehmen da gerade halt ihren Podcast da auf, ne, den die so machen. Und die sind aber irgendwie voll, die sind irgendwie so voll zurückhaltend und in sich ruhend so und irgendwie so und gar nicht so zum Kotzen wie sonst. Und das andere ist so ein kurzes Bild, wie ich irgendwo rumsitze. So und irgendeiner meint so, ja, irgendwie, das hat hier der gemeint, so der schöne Hipster da drüben. Und ich war im Traum so, wow. So, also, ja, und kurz davor, also bevor ich eingeschlafen bin und geträumt habe, so habe ich mir halt einmal The End angemacht, was dann im Abschnitt auch erwähnt wird, das Lied von The Doors. Und dann gab es so eine Sequenz von so 10 Minuten, wie das so durchläuft, wo ich einfach immer schneller gelesen habe, so. Und dann, ja, kam der Mond vor hinter den Wolken und also, ja, was soll ich sagen? Und ich dachte mir einfach viel, wie ich gerade schon meinte vor dem Podcast, so. Also ich dachte mir einfach sehr oft so, ich bin echt drüber hinaus, also das wirkt alles nur noch so auf mich. So, ich denke mir so ganz oft, so die Genossin Kränzler, die weiß schon, was gut für mich ist und was das jetzt alles braucht, was ich brauche und was auch das Buch braucht, ja.
Tore, bei dir war es das Gegenteil, ne? Du hast ja ganz viel recherchiert, meintest du.
Ich habe erst zum Glück erst den Abschnitt, den ersten großen Abschnitt gelesen im Wald, wo Carlo auf seine Trimitatio Zug irgendwie geht. Und das fand ich super faszinierend. Ich hatte ganz viel nebenbei irgendwie Bibelserver.com auf und Wikipedia-Artikel von irgendwelchen Antoniussen. Das fand ich spannend und trotzdem fand ich es total beklemmend. Ich habe einfach viel über den Tod nachgedacht. Man wird irgendwie, ich werde rangebracht an so Teile meines Denkens, an die ich nicht so oft rangehe. Weil man dann einfach nicht gut einschlafen kann. Aber das ist irgendwie, ist die Stärke dieses Textes. Und dann habe ich heute den zweiten Teil gelesen und das war echt auch ein Kampf, ja.
Miret, wie ging es dir?
Also ich habe es dann teilweise auch gefühlt bei den Träumen, aber auch andererseits dachte ich mir so, okay, das ist dann irgendwie doch nochmal mal krasser. Und es ist ja auch auch tagsüber bei Carlo einfach irgendwie wie so ein wilder Albtraum irgendwie. Und ich fand diese ganze Stelle mit dem mit der Dornenkrone und dem Baum, den er fällt, und sich dann irgendwie geißelt, da dachte ich mir, okay, jetzt ist wirklich komplett vorbei. Also, ich fand es auch total spannend, weil es ja ganz viel so Abläufe immer wieder wiederholt und einen da reinzieht und man irgendwie immer mehr so, okay, wann ist es vorbei? Man kommt doch irgendwie dieses, so dieses Denken über den Tod. Ich finde, da kommt man auch so ein bisschen rein, weil man sich irgendwann so denkt, okay, es ist ja jetzt, also das ist so dieses, man kommt so in dieses Leiden rein und möchte dann irgendwann auch einfach, dass es endet.
So geht's doch Carlo. Also man ist, es ist so anstrengend, Carlo zu sein. So, ich will wirklich nicht dieser Junge sein. Wenn das sein Denken ist und auch dieses Ganze, also, okay, wir reden gleich nochmal über den Abschnitt, aber dass er alles so taktet und dann immer nur so ganz kurze Gedanken hat, die dann abschweifen und so, ist es so ermüdend. Aber Felix, wie ging's dir?
Mir ging's gut, ich habe gut geschlafen, ich habe sehr lebhaft geträumt auch. Ich kann mich auch an zwei Träume erinnern, das eine, da saß ich auf dem Rücksitz von so einem Auto bei einer chinesischen Familie und wir sind auch durch so ein kleines chinesisches Dorf gefahren und dann kam auf einmal Lava uns entgegen und dann mussten wir umdrehen und richtig schnell so wegfahren, damit wir nicht von der Lava irgendwie ermordet werden, getötet werden. Weil der andere Traum, da war ich in so einer riesigen Arena auf einem Kanye West Konzert und dann flogen da so beflügelte Dämonen über der Bühne rum und ja. Aber, also zum Abschnitt. ich fand es super, super gut. Mir ist Carlo irgendwie wieder so ein bisschen mehr ans Herz gewachsen, teilweise, und dann wieder nicht mehr. Wäre auch, glaube ich, weird so zum Ende hin. Aber teilweise fand ich ihn irgendwie ein bisschen sympathischer. Und ich fand auch die erste Hälfte vom Abschnitt sehr, sehr gut zu lesen. Die zweite war dann tatsächlich schon ein Kampf. Da würde ich den anderen auch zustimmen. Da wollte ich auch irgendwann, dass es vorbei ist. Aber ich freue mich gesamtheitlich trotzdem einfach, dass es dieses Buch gibt und dass es diesen Abschnitt gab.
Und Paula?
Es hat auch irgendwie an mir gezerrt. Ich fand beide Abschnitte ziemlich lang und ziemlich schwer zu ertragen. Ich kann keine Träume beisteuern. Ich bin gut geschlafen eigentlich. Ich hatte auch irgendwie so diese Träume von Carlo, vor allem das mit dem Hai, hat mich irgendwie sehr gerührt. Also ich hatte auch so einen Funken von Sympathie wieder. Genau, und ich habe auch drüber nachgedacht, dass so viel, über das wir geredet haben, so sehr konzentriert zusammenkommt gerade. So, ich musste nochmal über euren Incel-Punkt von vorletzte Folge nachdenken. Das passt irgendwie ganz gut zu diesem Trimitatio-Film, den er fährt. Und ansonsten auch irgendwie, es spitzt sich zu.
Vielleicht können wir ja einmal kurz zusammenfassen, was in diesem ersten Abschnitt passiert. Also bevor dann der zweite Abschnitt mit der Katastrophe quasi kommt. Also Carlo haut ab, nachdem er ja Ilsa konfrontiert hat, und zieht sich in den Wald zurück. Und was passiert dann?
Ja, dann hängt er da, also er klaut sich irgendwie, glaube ich, aus der Garage von zu Hause noch irgendwie so ein Zelt oder sowas.
Nee, das Zelt hat er von Achim.
Das Zelt hat er von Achim, also er besorgt sich halt so ein paar Basics und dann schlägt er sein Lager auf der Obstwiese von Achims Vater. So ist es doch, oder?
Mhm. Auf der STOW, Stov.
Streuobstwiese, so. Und dann werden so ein paar Tage beschrieben, relativ minutiös, wie er halt immer extrem früh aufsteht, immer so um 3 oder 4 Uhr. Und er geht halt in irgendwelche Bäckereien oder Tanken, wo er weiß, dass man ihn nicht zwingend erkennt und holt sich da irgendwie so das Nötigste zu essen.
Ganz kurz nur als Einschub, weil er halt auch nicht schlafen kann, ne? Weil er immer wieder Albträume hat.
Ja. Ja, genau. Ja. So, und irgendwie in seinem Tagesablauf, er holt sich kurz was zu essen, er lungert da irgendwie in der Kirche rum, er klaut ein bisschen was aus der Kirche, er liest so aus dieser Festschrift, die da in der Kirche rumliest, über irgendwelche Heiligen und so. Und dann ansonsten geht er halt ganz viel in den Wald und macht da extrem viel Sport auf diesem Trimm-Dich-Pfad.
Das ist so ein Ding aus den 70ern oder 80ern, oder?
Ja, das war nämlich kurzer Exkurs. Irgendwie, glaube ich, in den 60ern gab es mal Sorgen, dass die Leute in Deutschland einfach alle viel zu viel essen, so wegen des Wirtschaftswunders. So. Und dass wir dann, keine Ahnung, das Land nicht mehr gegen die Kommunisten verteidigen oder was oder verteidigen können oder was auch immer da der Gedanke war. Auf jeden Fall, irgendwann wurden dann diese Trimm-Dich-Pfade irgendwo aufgestellt, so mit so einem Reck und so einem Barren. Ja, und Carlo ertüchtigt sich ziemlich hart und zunehmend. Das ist halt das Ding, warum ich gut geschlafen habe. Ich fände es halt auch ein bisschen witzig, so, weil also zunehmend beginnt sich Carlo halt so in der Rolle des Heilands Jesu Christi zu sehen. Ja. So, und er bastelt sich so eine Dornenkrone aus so Brombeerbuschzweigen und dann setzt er die sich so auf. Und das ist natürlich alles unglaublich fies, wie er da übelst verwahrlost und halt die ganze Zeit einfach nur Sport macht, um halt nichts zu fühlen und so. Und aber ja sozusagen den Passionsweg halt so wie nachvollzieht.
Er fällt sich ja sein Kreuz sogar, weißt du, was er mit sich rumträgt. Ja.
Und er bastelt sich aus Würstchen und Lakritz, wie so eine Puppe, die er dann verbrennt.
Eine Puppen-Gwen.
Eine Puppen-Gwen, ja. Die er dann mit Opferkerzen, die er aus der Kirche geklaut hat, verbrennt.
Ja, also als ihr diesen Baum gefällt hat und mit dem Kreuz, ich dachte erst, der kreuzigt sich tatsächlich selber. Ich dachte, der hängt sich da dran.
Aber wie willst du dich selbst kreuzigen?
Ja, das wäre ein bisschen schwer.
So, macht das halt erst
mal so.
Gut, er vergleicht halt sein Schienbein, also den Nagel oder das Metall, das er im Schienbein hat, vergleicht er mit den Nägeln, mit denen Jesus gekreuzigt wurde. Und vergleicht sich ja auf ganz vielen anderen Ebenen auch einfach mit Jesus. Und ich fand auch diesen Größenwahn schon auch unterhaltsam. Vor allem, weil ich mir so dachte, okay, Carlo hat davor wahrscheinlich noch nie in seinem Leben ein Buch durchgelesen oder so. Und jetzt steigert er sich.
Genau, die Heilige.
Und jetzt steigert er sich aber in diese religiösen Schriften rein und liest irgendwie über diese ganzen Heiligen. Will er sich jetzt damit selbst bestrafen für das, was er getan hat? Also es gab schon so eine Passage, wo ich so war, okay, er denkt, er hat diesen Schmerz jetzt verdient oder so.
Also das, was er macht, gibt es ja häufig. Also es ist einfach ein radikaler Lebenswandel, den er da versucht. Er wird halt zum Mönch. Also das ist das, was passiert. Er lebt nach den Regeln des Antonius, wie man ergoogeln konnte. Einer so der ersten christlichen Einsiedler, der dann, glaube ich, in der ägyptischen Wüste einfach gelebt hat und der so Mönchsregeln aufgestellt hat. Und ich glaube, er stellt einfach fest, so wie ich bisher gelebt habe, es hat ja gar nicht funktioniert. Also, und er schämt sich ja irgendwie auch wegen der Sache, die er Gwen angetan hat. Nicht so ultra explizit, aber es verfolgt ihn irgendwie schon. Und das ist vielleicht einfach sein Ausweg, zu sagen, das hat alles bisher nicht funktioniert. Dann ziehe ich mich jetzt in den Wald zurück und begeißel mich selbst. Das war ja auch eine Bewegung, die es auch gab, die Flagellanten, während der Pest, glaube ich. Und die ist, glaube ich, auch in manchen, ich glaube, in Südamerika gibt es das teilweise auch immer noch, oder in manchen christlichen anderen Kulturkreisen, dass Leute das wirklich total nachspielen, diesen Passionsweg. Was ist das? Imitieren, Imitatio und
Repräsentatio.
Ja. Und Penetratio ist ja auch noch mit.
Trimitatio.
Trimitatio ist das Wort,
wenn das macht.
Da ging bei mir aber auch so, das kommt ja, glaube ich, zwei oder drei Mal, so dieses so Imitatio und so weiter und so fort. Und da ging bei mir irgendwie so eine ganz laute Klingel im Kopf an, so Subtext, Meta, Meta. Also, weil das ist das nicht halt schon auch so die ganze Zeit das, was in diesem Buch halt passiert, also das Buch performt so die ganze Zeit so klassische Motive von so einem Coming-of-Age-Roman, aber halt in so einer teilweise so geradezu pervertierten Weise. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja, so. Also das Buch ist schon Imitatio auch an sich. Aber was ist dann die Geißelungsakt aus diesem Buch?
Naja, also das ist halt so, wie auch hier, wie Tore schon meinte, das ist halt so diese ganzen dunklen, finsteren Seiten, die halt in so diesen normalen, so, ja, ein Junge ist 17 und er lebt in einer deutschen Kleinstadt und er verliebt sich zum ersten Mal, Büchern halt einfach nicht vorkommen. So.
Mich hat es auch, und es wird, glaube ich, auch genannt, in einem Abschnitt, den wir gelesen haben, aber nicht in diesem, dieses Nachahmen im Theater, in der Tragödie. Und das ist ja, was sie macht. Also sie ahmt das quasi, also dieses Coming-of-Age-mäßige nach. Und dadurch soll man Dinge wiedererkennen. Aber das treibt sie halt einfach sehr auf die Spitze.
Also vielleicht Rege des Antonius, die auch zitiert wird. Sei immer traurig wegen deiner Sünden, als hättest du ständig einen Toten in deinem Hause. Ja, also dieses sehr christliche, der Mensch ist halt schlecht, der Mensch ist voller Sünde, vergiss das nicht, du bist schlecht, aber jemand ist für dich gestorben, der hat all diese Sünden auf sich genommen, für dich schlechten Sünder, vergiss das nicht. Das ist vielleicht so, das ist das, was uns ja auch die ganze Zeit, also wenn wir sagen, das war ein Kampf, das zu lesen, ne? Also ich geiße mich auch vielleicht ein bisschen, wenn ich halt durch so einen Abschnitt, nicht weil er schlecht ist, sondern einfach, weil er ultra krass schwierig zu lesen ist, geiße ich mich damit und hole mir immer wieder in Erinnerung, der Mensch ist schlecht, der Mensch ist wirklich, wirklich schlecht, ohne vielleicht da so mit dem Finger drauf zu deuten. Das ist vielleicht so der eine Metapunkt, den man irgendwie aufmachen kann. Und auf Figurenebene ist das jetzt, was Carlo einfach versucht. Also was ihm ja bisher total gefehlt hat, die ganze Zeit gefehlt hat, ist halt Reflexionsvermögen. Und auf einmal versucht er zu reflektieren. Oder?
Nein,
also,
aber ja, nein, ich glaube nicht.
Ja, aber also ich nicht aus so einem Tief, also ich glaube nicht aus,
nicht,
nicht aus so einem tiefen, oh Gott, jetzt erkenne ich, ich habe jemandem Unrecht getan. Mhm. Ne? Also weil er tut sich ja schon noch mal mehr selber leid, als das, was er Gwen angetan hat. Oder wie er seine Mutter oder jeden Menschen behandelt hat, der nicht Achim ist. aber durch diese Taktung seines Alters, durch seines Alltags, durch das Ave Maria, was er sich immer wieder in den Kopf ruft, versucht er, glaube ich, in einen anderen Modus zu kommen.
Mhm. Also ich glaube, der macht das eher, um sich der Reflexion doch zu entziehen. Der denkt ja, okay, ja dann cool, nicht ja. tatsächlich über irgendwas nach, sondern der sagt dann, okay, dann leide ich jetzt halt und dann ist vielleicht irgendwie wieder alles gut.
So er inszeniert sich ja trotzdem die ganze Zeit als Opfer. Also auch in seinen Träumen wird er dann ja irgendwie durchs Dorf getragen und er ist irgendwie verwundet und ist der Krüppel. Und er sagt, okay, ich bin der König der Krüppel, aber für wen steht er überhaupt? Also das sagt er ja überhaupt gar nicht. Und es geht nicht darum, was er jetzt Schlechtes getan hat, sondern dass die Welt ihm Unrecht tut. So.
Ja. Und auch mit diesem Verweis auf die Passion Christi, es ist ja ultra performativ, das wird ja aufgeführt auch. Das ist ja was sehr Rituelles irgendwie.
Ich sehe halt auch so, also wenn, keine Ahnung, so wenn jemand halt wirklich so sozusagen das Ziel hat zu bereuen, so, dann fängt er halt nicht an, Jesus Christus zu verkörpern. Das ist so die ganz andere Richtung irgendwie so, also. Wenn jemand von euren Leuten das mal macht, so, ruft 5555 Litradio.
Ich frage mich halt auch, wenn er jetzt was anderes gefunden hätte, irgendein anderes Buch oder eine andere Schrift, irgendein Self-Help-Book oder whatever, ob er sich dann da genauso reingesteigert hätte. Weil am Anfang macht er sich ja zum Beispiel über Gwen noch lustig, weil Gwen ist ja gläubig und das tut er komplett ab. Also das ist ihm ja, das findet er ja lächerlich. Und ich frage mich, woher dann auf einmal dieser Switch kommt, dass er sagt, okay, das nehme ich mir jetzt zum Vorbild und das ziehe ich jetzt durch. Ja.
Naja, also es erscheint ihm ja Jesus in seinem Traum, in seinem ersten Traum, den er da auf der Wiese hat.
Ah, stimmt.
Und das ist ja schon irgendwie so ein Umbruch. Also das ist das, was das dann einleitet, weil er ja dann tatsächlich irgendwie merkt, als er aufwacht, okay, dieser Traum hat mich beruhigt, anders als die ganzen anderen Albträume, die er hatte. Und ich glaube auch, weil das halt so sich schon durch sein Leben durchzieht. Also das Christentum ist ja die ganze Zeit für ihn irgendwie relevant.
Ich glaube auch, dass er auch schon am Anfang, als er da Gwen sieht, auch da ist er schon gläubig, weil sonst wäre es ihm ja einfach nur egal.
Ja.
Und so, es gibt ja dieses so, zum Glauben gehört auch immer Zweifel. Und er zweifelt halt so super irgendwie kindisch und sagt so, Gott, ich brech dir die Nase, du Arschloch. So, das müsste er ja eigentlich alles gar nicht machen. Wenn er Atheist wäre, überzeugter, dann warum sollte das überhaupt noch stattfinden für ihn?
Ja, und es gibt ja auch die Stelle, wo er den Spruch auf Gwens Kette sieht und sich dann so doll ärgert und ihn das wütend macht, dass sie Gott gehört und nicht ihm. Wenn er nicht an Gott glauben würde, dann wäre das ja nicht relevant. Um aber nochmal auf das zurückzukommen, was du gesagt hast mit der Reflexion. Ich habe schon das Gefühl, dass es so reflektierte Momente gibt, dass die aber halt nicht dazu führen, dass er rausgeholt wird aus seinem Modus von, ich stürze mich jetzt immer weiter in mein Leid. Also er sagt ja zwischendurch auch, okay, ich jammer jetzt und wie klage so über mein Leid und das macht mich total erbärmlich. Und das stützt ihn aber noch tiefer da rein, weil er dann darüber nachdenkt, wie erbärmlich er eigentlich ist, weil er ja die ganze Zeit irgendwie ja quasi so wehleidig ist und dass er irgendwie, da kommen wir dann wieder zu dem Männlichkeitspunkt zurück und alles, was er eigentlich denkt und auch wenn das reflektiert ist und er denkt ja, eigentlich glaube ich ja gar nicht an Gott, das stützt ihn noch tiefer in dieses Obsessive hinein.
Es ist ja auch irgendwie so ein Teil vom Christentum, sich als Underdog zu stilisieren. Also also von allem, was ich bisher aus religiösen Gemeinden mitgekriegt habe, ist das ja auch immer so ein Punkt, dass das Gute halt gerade am Verlieren ist, obwohl die eigentlich so einen allmächtigen Typen auf ihrer Seite haben. Also ja, das gehört einfach voll dazu, dass er halt selber sich in dieses Leid reinbegibt durch das Christentum. Also ich meine, das mit dem Geißeln und so ist ja Teil davon, dass man dass man sich irgendwie selbst dazu zwingt zu leiden und dann aber so tut, als wäre das jemand anders. Also nicht ganz, aber halt, ja.
Also ist vielleicht auch eher was für die letzte Folge, aber ich dachte mir in dem Abschnitt auf jeden Fall sehr viel, dass irgendwie dieses ganze Buch sich unter anderem halt auch einfach viel mit so Teenagern beschäftigt, die halt transzendental obdachlos sind.
What do you mean?
Das klingt wie der Anfang von einem NZZ-Feuilleton. Aber I'm hooked, Kai.
Ja. Nee, also, ist jetzt schwierig, dafür ad hoc gute Worte zu finden, aber es geht halt schon einfach viel so, die wachsen da auf irgendwie in Schwaben, was halt noch so übelst tief vom Christentum durchdrungen ist, so einerseits, und gleichzeitig hat das mit ihrer Lebensrealität und wie sie die Welt wahrnehmen, halt eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Also unterschiedlich viel für die unterschiedlichen Personen. So, Gwen hat da auf jeden Fall noch so eine sehr direkte Bindung zu. Und bei Carlo ist diese Bindung halt auch irgendwie sehr direkt da, aber halt extrem ins Negative verzerrt. Und so, also so wie ich diese Figur lese, leidet Carlo auch einfach extrem darunter, dass niemand mal zu ihm hinkommt und ihm da mal ein bisschen mit ihm darüber redet halt. Mhm. So über diesen krassen Widerspruch zwischen irgendwie so der modernen Welt und dem, was er in der Schule lernt. So in diesem übelst archaischen, kulthaften Ding, was da noch die ganze Zeit in seiner Heimat am Start ist, wo die Leute irgendwelche Blutprozessionen machen und sowas und so. Und so diese weirde, bizarre Gleichzeitigkeit. So. Von halt irgendwie Religion und allem, was dagegen spricht. So, das ist für mich auf jeden Fall schon ein Thema dieses Buches, weil ansonsten käme es einfach nicht so oft vor.
Gleichzeitig kommt in diesem Abschnitt ja auch immer wieder so seine Vaterlosigkeit auch zur Sprache. Und ich habe das Gefühl, dass es fast auch so, dass er sich jetzt einen Ersatz irgendwie sucht, um irgendwas zu spüren, um mit diesem Verlust umzugehen. Und auch diese ganzen Gedanken, die er sich über seine eigene Sterblichkeit macht, das vergleicht er ja auch mit dem Tod seines Vaters. Und ich glaube, es gab dann irgendwo, das kommt aber im nächsten Abschnitt, so einen Satz von Schmerz als Vater-Mutter-Gott-Ersatz. Also er hat ja das Gefühl, er hat ja alle verloren. Also niemand wird mit ihm darüber reden. Achim redet nicht mit ihm darüber. Er ist gekränkt, dass Gwen nicht zu ihm kommt und irgendwie mit ihm spricht. So, er ist ja auch so, hat sie nach mir gefragt? Nein, sie hat nicht nach mir gefragt. Und diese Verlorenheit, oder das ist ja das, was Merit auch vorhin meinte, das bringt ihn einfach immer, immer tiefer in diesen Strudel.
Ja, weil bei ihm im doppelten Sinne da halt so nichts mehr ist. Mhm. Also kennt ihr das so, sehr viele Leute würden halt sagen, wenn man sie direkt fragt, so, jo, bist du gläubig? So, dann würden sehr viele Leute sagen, ja, nee, ich glaube jetzt nicht an Gott oder so, aber ich glaube schon, dass da irgendwie was ist. So.
Ja, eine Absicherung oder eine Sicherheit, ja. dass alles irgendwo noch Sinn macht.
Also das ist bei mir nicht anders. Also so, ich würde sagen, die allermeisten oder sehr viele Menschen sind auf irgendeine Art und Weise spirituell, nur das hat sich halt einfach so vollkommen von dieser Institution irgendwie abgelöst. So. Und die meisten Menschen haben, wie du halt sagst, so, ne, diesen Glauben, da ist schon irgendwie noch was, das wird schon alles irgendwie Sinn ergeben. Und Carlo hat dieses Gefühl halt im doppelten Sinne verloren. So. Erstmal halt so, weil er mit Gott nicht mehr klarkommt und zweitens, weil er halt weiß, dass sein Vater halt nicht mehr da ist, so, und dass er nie kennengelernt hat und auch nie kennenlernen wird, und da ist nur noch das Nichts.
Vielleicht ist ein guter Zeitpunkt, jetzt nochmal über Lilith und Sintet Nun zu sprechen, weil die sind ja da, die beobachten ihn ja die ganze Zeit. Und ich glaube, Felix, du meintest vorhin, vielleicht sind die auch so eine Art Avatare für Carlo und für Gwen. Ich weiß gerade gar nicht, auf welcher Seite das kommt.
527. Ah ja, genau, 527. Aber es gibt dann auch später, also das ist der eine Abschnitt, wo sie tatsächlich, also eine Szene nur bei ihnen spielt. Und das war nämlich das, also da werden auf jeden Fall Sintet Nuns Haare als Messingfarben beschrieben, was ich als Indiz dafür gesehen habe, dass er halt so aussehen soll wie Carlo, genau. Und dann gibt es ja später einen Abschnitt, wo Lilith und Sintet Nun sich quasi über Gwen und Carlo so drüber schieben, also ihre Namen sind dann ausgeschwarzt und dann steht da weiß halt, stehen die anderen Namen drüber. Das ist auf Seite 543.
da beginnt ja der Abschnitt, wo Gwen Carlo dann am See besucht und sie sieht, okay, er schwimmt gerade und sie steigt zu ihm ins Wasser und Sintet Nun und Lilith beobachten das. Und da war ist halt der Moment, wo sich diese Figuren so überlappen und Lilith spürt quasi dann das, was mit Gwen passiert oder das wird jedenfalls so angedeutet. Und dann beginnt dieser fast schon Dialog zwischen Sintet Nun und Carlos Perspektive.
Und Sintet Nun, nur kurz, wir hatten eben schon drüber gesprochen, aber laut einem Wikipedia-Artikel hebräische Aussprache einfach für Satan.
Mhm. Was wieder Felix' These, dass Carlo der Teufel ist, auch bestätigt. Ja. Aber vielleicht ist Carlo auch Gott.
Nein, Carlo kann nicht Gott sein. Wenn, dann ist Carlo schon ein Mensch, der halt dann vom Teufel besessen wird jetzt in diesem Abschnitt.
Also auf jeden Fall hat mich dieser ganze Abschnitt schon in meinem Kopf war das schon krass, so eine Endsequenz von so einem Anime, muss ich sagen. Also halt so, wo das so eingeführt wird, so wo sie sich so gegenüberstehen. Und er wird dann beschrieben als oder Carlo, der sein will, wie der Betonklotz, Wendewürfel, Concrete Cube, hart, fest, klar. Oder er, dessen Augen wirken, als fehle ihnen die Regenbogenhaut. Wenn Iris und Epidermis, Regenbogen und Felderhaut verschwinden, bleibt blankes Schwarz und rohes Fleisch. So, ne? Also, wo er wirklich irgendwie so seine feine dämonische Form annimmt und sie dann halt diese Konfrontation am See haben und er dann versucht, sie zu ertränken. Das ist das, was jetzt so auf so 30 Seiten, glaube ich, beschrieben wird.
Also es war einfach so mit das Krasseste, was ich bisher gelesen habe. Von also allem, was ich so bisher gelesen habe. Und es ist insane, was da passiert. Aber was ich am krassesten finde, ist, dass es ja losgeht mit Seite 534. Ich liebe dich. Ja. Er sagt das erste Mal, ich liebe dich. Und das ist ihr Todesurteil.
Ja.
So, also, und rückbezogen auf Liebe kennt kein Maß und den Don Carlo oder wie er hieß.
Ja.
Was ist da sein Verständnis von Liebe? Also was für ein Verständnis von Liebe ist das, was uns hier erzählt wird? Und wo finden wir das überhaupt? Also ist das so Carlo-spezifisch oder ist das eigentlich eins, was wir so auch schon kennen?
Es hängt ja ganz, ganz, ganz krass zusammen mit einem Besitzanspruch auf Gwen. So, das ist ja, gut, das ist jetzt nichts Neues für diesen Abschnitt. Das lesen wir schon wirklich eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es eine extreme Ausprägung. Aber ich glaube, würde sagen, es ist nicht nur Carlo. So, es ist wieder ein Ding von Männlichkeit wahrscheinlich auch.
Ja, es ist einfach so eine krasse romantische Verklärung. Also was heißt Liebe, oder? Also so, und ich finde, das findet man ja auch so in, also wenn er dann da untergeht und man seine Gedanken ja hat, ist es so, jetzt sind wir für immer zusammen mit eins. Und da, wo findet man das? Das findet man auch bei Shakespeare, ne? Also Romeo und Julia, what else, so, ne? Wenn ich dich nicht haben kann, dann wenigstens im Tod. Und es gibt ein, finde ich, ganz krasses Zitat. For he shall subdue the earth and have dominion over the, also ja eigentlich so, was ist der Auftrag des Menschen von Gott? And have dominion over the sharks in the sea and the pie in the sky and over any fucking female that moves on the ground. das ist, finde ich, eine der wenigen expliziten Stellen, wo das irgendwie mal so draufgezeigt wird.
Auf der anderen Seite hören wir, glaube ich, an der Stelle, wo sie Ich liebe dich sagen, auch das erste Mal Gwens Gedanken.
Ja.
Oder?
Ich weiß noch nicht mal, ob sie sich da ganz kurz verloren hat, aber also auf jeden Fall auf Seite 534.
Ach, das Kursivgedruckte meinst du?
Ja. Seite 534, ne, und Carlo sagt, ich liebe dich. Und das, was ich ja auch als ihre Gedanken gelesen habe, sein Lächeln. Sein verdammtes Lächeln. You see, that's where the trouble began.
Coming of age Klischee.
Aber es wird halt wirklich ein bisschen kitschig. Ja. Also so, sowohl ihr innerer Monolog, aber auch, dass dann dieses Lied irgendwann kommt. Also auf Seite 536. Er will und will und will und will nur sie. Ich bin krank vor Liebe und er hebt sie hoch. Komm mit, trägt sie fort, komm weg. Das könnte auch in so einer Telenovela oder so sein. Und dann später, genau, this must be underwater love, Lust, Lust, die Wahrheit ist zum Greifen da und da und da und da. The way I feel it slipping all over me, fassbares Glück. The way I feel it, this can't be reality.
Ja, das ist halt irgendwie, also irgendwann hatte ich es schon mal angesprochen, dass ich mich halt auch echt viel frage, wieso das Lektorat so ablief zu diesem Werk. Und also aber
viel Tränen auf jeden Fall. Ey, die neue Charge ist da, 50 Seiten. Fuck. Ich wollte in Urlaub.
Ja, aber also bei dem Abschnitt so, also da geht es dann ja wirklich, also was wir ganz am Anfang mal besprochen hatten, was sie meinten zu ihrem Schreibprozess, dass sich das mehr angefühlt hat wie Malen. Mhm. Also da wird es ja jetzt wirklich einfach so sehr wie ein Gemälde. Also es ist halt definitiv keine klassische Prosa mehr in dem Sinne. So, es gibt halt Großschreibung, Kursivschreibung, Kleinschreibung. Irgendwann gibt es da so irgendwelche Pfeile auf der Seite. Mhm. So, es gibt hier so eine wissenschaftliche Tafel.
Countdown zum Ertrinken ist das ja eigentlich.
Der Countdown zum Ertrinken, den fand ich super, super gut. So, fand ich super, super spannend einfach. Also hier wird halt ganz krass einfach narrativ aufgelöst, so sage ich mal. Und deswegen, also ich bemühe mich ja eh die ganze Zeit, dieses Buch in so einem Zustand des Nicht-Hinterfragens zu lesen, so, sondern es einfach alles irgendwie nur so durch mich so durchfließen zu lassen. Und hier habe ich dann wirklich auch einfach irgendwann aufgehört. Also ich habe mir dann einfach irgendwann The End angemacht von den Doors so, und es dann so gelesen und dachte mir so, yo, das ist jetzt das, was passiert.
Ich habe das richtig versucht zu überprüfen. Ich habe mir diese Grafik richtig lange angeschaut und dann die Zahlen verglichen und war so, ah ja, jetzt ist der Punkt gekommen, wo sie ohnmächtig wird. Und ich fand es auch interessant, dass dann nach 10 Sekunden man automatisch einatmet.
Hat euch das überrascht, dass er sie töten will?
Also ich habe das gar nicht so gelesen, dass er sie tatsächlich umbringen will. Oder wollte, oder ich habe es auf jeden Fall sehr lange nicht so gelesen, sondern ich dachte, der zieht die nur runter und der kann ja so unendlich lange einfach die Luft anhalten. Ich habe es erstmal so gelesen, dass er die da einfach nur unten bei
dass
sich
hat. Dass sie
haben
beide unten
die dann,
sind?
Die sind auch beide auch unten, oder?
Habe ich mich aber auch gefragt, weil also ich war mir sehr früh sehr sicher.
Doch, okay, er ist auch unten.
Er will sie töten, aber ich habe das schon auch so lange Zeit so verstanden, dass er sich halt auch töten will in diesem Moment.
Ja. Ich glaube, der Kipppunkt kommt irgendwann. Ich glaube, am Anfang noch nicht, aber dann sagt er irgendwann, weil dann ja auch Sinted Noon sagt, du wirst halt eingeknastet. Und dann ist er so, na gut, dann bleibe ich halt auch hier unten. Oder? Also ich glaube, das war nicht der erste Gedanke.
Da macht sich auch irgendwann die Problematik auf, wie er sich selbst danach noch töten könnte. Weil dafür müsste er ja am Leben sein, um sich töten zu können. Und dann denkt er ja noch darüber nach, ob Achim das nicht für ihn übernehmen könnte als guter Freund. Aber am Anfang habe ich es tatsächlich auch nicht so gelesen, sondern eher als so, wieder dieses Bild vom Carlo als Hai, der Gwen so mit in seine Welt runternimmt. Und dann ist es für mich auch immer mehr gekippt. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich tatsächlich begriffen habe, okay, wir sind jetzt an einem kritischen Punkt. Und dann kommt ja auch irgendwann, dass sie anfängt, sich zu wehren. Und er also zumindest Dinge denkt, die darauf hindeuten, dass sie sich wehrt. Und was ich aber spannend fand, vor allem an der Stelle, ist, dass es trotzdem irgendwie so was Ruhiges hat. Also eigentlich stellt man sich ja eine Szene vor, wo sie gegeneinander kämpfen, aber ich finde, dieses Runterziehen hat irgendwie an sich was total Ruhiges und so eine Endstimmung. Also habt ihr das auch so gelesen? War das für euch auch irgendwie so?
Das hat mich mega fahrig gemacht. Also das hatte einen sehr kribbeligen Effekt auf mich. Also das hat mich irgendwie an diese eine Stelle aus einem Gaspar Noé-Film erinnert. Menschenfeind heißt der. So eine halbe Stunde vom Ende des Films kommt so eine Einblendung. So, sie haben jetzt noch 30 Sekunden Zeit, wenn sie den Film nicht weiterschauen wollen, den Saal zu verlassen. Und dann zählt es einfach von 30 bis 1 runter und dann geht es halt weiter. Und so ungefähr diesen Effekt hatte das halt auf mich. So, das fand ich sehr geil gemacht.
Na, ich fand das auch ruhiger. Ich hatte das Gefühl, Carlo findet gerade irgendwie so seine eigene Mitte. Also mitten in diesem ganzen Chaos ist er irgendwie, glaube ich, ganz zufrieden eigentlich.
Ich glaube, weil man halt dieses Bild hat, dass es halt wirklich unter Wasser ist, weißt du? Und so wie so wie so zwei Fabelwesen da halt umschlungen sind, aber bei ihm geht ja die ganze Zeit nur.
Aber erst als dann Sintet Nun quasi sich einschaltet.
Ja, okay. Ja,
weil
ja,
davor ist ja noch, also zum Beispiel auf Seite 450, wo dieser Countdown ist, da ist so eine, da ist eine Gewissheit einfach bei ihm da. Mein Gewässer fallen, mein Gesetz fallen, meine Geliebte fallen. Und dann später Blackout-Grenze. Ja, so muss es sein. Let's swim, dive, die. Also das ist schon ruhig.
Dahin, ja.
Und dann kommt bei Kapitel 70, Seite 543, Carlo, du bringst sie um. Und dann beginnt diese schnelle Sequenz.
Aber also das, was ich mit der inneren Ruhe meinte, ist, also würde ich sagen, ist doch auf Seite 559 irgendwie so, oder? Wenn er sagt, und ich, der Inbegriff von Carlo, dann ist das Geschrei davor, das ist so.
Ja, aber da erst.
Das ist so der letzte aufzappelnde Moment von seinem Verstand, bevor er den irgendwie so abtöten kann. Also ich würde sagen, das ist schon irgendwie eine Ruhe. Auf irgendeiner Ebene von seinem Dasein ist diese Ruhe. Und auf der anderen schreit er irgendwie rum, aber das ist irgendwie ausblendbar.
Ich sehe auch diese Großbuchstaben in dem Moment gar nicht so als Schreien, sondern eher so ein bisschen wie so eine Stimme aus dem Off. Irgendwie so ein übergeordneter Text, der über allem schwebt.
Ja, als Markierung, dass es Carlos Gedanken sind gerade, wahrscheinlich einfach. Weil sonst bräuchte man ja irgendwie eine Erzählinstanz, die vermittelt, und die ist ja gar nicht da.
Aber in diesem Abschnitt ist, glaube ich, also da habe ich noch die meiste Selbstreflexion von ihm auch einfach mitbekommen, an diesem Extrempunkt. Also zum Beispiel auf Seite 546, alles wund in mir, zu viel für klein Carlito, was? Ich bin nicht Manns genug, krank vor Love, Hate, loffenbar überfordert, bin gefangen, gebunden, geliefert, gefickt, bin ein wütender Rotzlöffel, bin ein pueriler Pubertärer, gefangen, gebunden, Gebruder Ingrim, der es grausam mag, krank, kaputt, verloren, fair, Drama King Carlo. Und da war ich so, ja, das hätte ich dir jetzt auch alles so genau einmal gesagt.
Ja.
Gerne.
Aber also dieses schwarz hinterlegte habe ich als Dialog mit Sintet Nun gelesen.
Ja.
Als der Teufel, der mit ihm spricht, was vielleicht aber trotzdem nur ein Dialog mit sich selbst ist. Zum Schluss kommt dieses, okay, Sprachspiele mit mir selbst sind immer unentschieden aus. Aber da habe ich mir die Frage gestellt, warum will der Teufel ihm ausreden, sie zu ertränken? Warum eigentlich? Oder warum will der Teufel ihm ausreden, sie zu ertränken und sich zu ertränken? Was hat er für eine Motivation?
Ich habe es nicht direkt genug gelesen, dass das der Teufel ist.
Ich auch nicht.
Also ich habe das eher, das ist einfach ein innerer Kampf. Also er ist ja selber Sintet Nun. Das ist, und die Gedanken gehen ja auch ineinander über. Also es ist nicht so gestaltet wie eine Diskussion, sondern es ist auch mitten in Wörtern, das halt von einem Buchstaben auf den anderen dann halt das wechselt.
Also ich habe das halt,
markiert ist.
Ich habe das schon gelesen als eine Stimme auf jeden Fall for real außerhalb von ihm selbst. Also dass da wirklich auch gerade ein höheres Wesen in irgendeiner Form zu ihm spricht. So.
Okay.
Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt als den Satan halt gelesen habe. So.
Okay, man muss es ja nicht als den Satan lesen. Aber
Satan.
Also was ist diese Stimme? Was will diese Stimme von ihm? Weil das Interessante finde ich halt, dass diese Stimme ja nicht sagt, du darfst nicht töten, ne? Also du tötest einen unschuldigen Menschen, lass das. Sondern dass er so ist, du Pisser, du Feigling, du machst dich jetzt hier so, du bringst dich um oder du wirst halt eingebuchtet, wie scheiße ist das denn für dich?
Mhm.
Und dann sagt er, okay, dann bringe ich mich halt auch um, so, dann bin ich halt für immer bei ihr. Und dann sagt er halt, wie dein Vater nimmst du hier den feigen Ausweg und so. Lass das doch, was doch viel geiler ist, wenn du nicht wie so ein blöder Mönch irgendwie lebst und dich hier geißelst wie so ein Lappen, sondern wenn du halt in die Welt rausgehst und noch ficken kannst bis zum geht nicht mehr. Das ist doch, das sagt er doch dann zum Schluss.
Ja.
Weißt du? Und dann ist die Frage, ist das so ein, wie so ein Profiler, der mit so einem Geiselnehmer verhandelt und so ist, pass auf, also sie wollen das nicht tun. Lassen Sie mich Ihnen Ihre Optionen darbieten. Oder ob das halt wirklich so ist, Ach, keine Ahnung. Ja, genau. Das ist meine Frage eigentlich. Was ist diese Stimme? Was will sie von ihm? Was für eine Motivation hat sie, ihn davon abzubringen?
Aber wenn das einfach ein Teil von ihm ist, dann können ja einfach diese ganzen Gedanken halt gleichzeitig existieren. Mhm. Und ich finde es auch interessant, er denkt über seinen Tod nach und über seine Zukunft und so, fuck, was passiert denn mit mir? Und hoffentlich sieht der Gruber mich nicht und so. Aber er denkt nicht über Gwens Tod nach. Also ich würde ihm auch gar nicht unterstellen, dass er sie in dem Moment wirklich umbringen will. Oder sich die, also schon umbringen will, aber er ist sich der Konsequenzen gar nicht so bewusst für Gwen. Also er denkt nicht darüber nach, ich töte gerade einen Menschen, sondern es ist, also er ist trotzdem noch die ganze Zeit extrem selbstbezogen. Und deswegen sagt diese Stimme das, glaube ich, auch nicht so eindeutig. Und ich glaube, das würde bei ihm auch gar nicht, also das ist gar nicht in ihm, dass er sich das selbst so sagen könnte.
Aber das ist ja einfach so seine Selbstkasteiung und seinen Leidensweg weitergedacht. Oder also er interessiert sich ja überall nur für sich.
Und ich habe halt trotzdem die ganze Zeit Mitleid mit ihm schon auch. Also nicht in dem Sinne von oh Mann, der Arme, in was für eine Situation hat er sich denn da manövriert? er wird ja einfach wahnsinnig an dieser Stelle. Mhm. Und er hat einfach keine Möglichkeit, sich selbst irgendwie noch zu sehen. Also, wisst ihr, was ich meine? Sie sind einfach, das ist wie ein Crescendo allen, was wir bisher hatten an so Sprache, mit allen Registern der Sprache, versucht er sich irgendwie weiter zu verstehen und versucht er weiterzukommen, bis die sich fast komplett auflöst, bis wirklich, man kann nicht mehr viel machen als das, was hier passiert mit Sprache. Und alles, was er hinkriegt, ist ein Unentschieden mit sich selbst, bis er sich dann von dieser Sprache lösen kann. Und er steckt da ja drin, er kommt da ja nicht raus.
Ja, ganz kurz, wer hat's gesagt, schon vor 400 oder 500 Seiten? Frank. Oh Gott. Es gibt auch diese eine Stelle, wo irgendwie Frank sagt, so ja, keine Ahnung, also der Junge ist eindeutig krank im Kopf, so, und der ist gewalttätig, so, und der gehört eigentlich weggesperrt. Ja, stimmt. Frank hatte von Anfang an recht. Ja. Scheiße. Schon mal kurz sagen.
Naja, auf jeden Fall, also das entschuldigt das ja nicht, aber ich denke mir so, oh Gott, er kommt da nicht raus, er kommt da nicht mehr raus. Was passiert mit ihm? Es geht einfach, er fällt. Das ja auch als Motiv dieses ganzen Abschnittes, ne? Mhm. Fallen, die Pfeile nach unten, der gefallene Engel, der Vater, der gefallen ist, sie beide, die in die Tiefe hinabfallen und du kannst dich nirgendwo festhalten.
Ja, und er hofft trotzdem, dass er damit irgendwo ankommt. Also er sagt dann, ich will das Ende der Täuschung, totale Klarheit durch Tötung. Also das ist auch einfach dann seine Erlösung, die er darin sieht.
Da hatte ich auch wieder Trigger Männerfantasien. So. diese Fantasie halt heil zu werden, indem du etwas anderes halt vernichtest, so, und dann ist halt mal kurz, dann ist halt so Ruhe. Dann ist dann nur so ein leerer Platz, dann ist alles still und so.
Du hast keinen Konflikt mehr, du hast keine Ambivalenzen mehr. Du schaffst halt totale Klarheit.
Genau,
ne?
Ja.
Oh, Shoutout an einen Film, wo mir der Name einfällt. The House That Jack Built. Da gibt es auch so eine Szene, also da geht es auch
von Lars von Trier.
Genau, ja, super, super geiler Film. Und die Hauptperson ist halt auch ein Serienmörder und da gibt es eine Szene, wo es auch genau darum geht, dass, der vergleicht das da mit so einer Straßenlaterne, dass er halt von seinem Schatten geplagt ist, also das sind alle Sorgen, die er hat. Und wenn er direkt unter dem Licht der Laterne steht, das heißt, wenn er jemanden gerade ermordet, das ist dann der Moment, in dem er sich ruhig und gut fühlt und je weiter er sich dann wieder von dem Licht wegbewegt, desto länger wird sein Schatten und desto schneller muss er dann zum anderen Licht hin. Ähnliches Konzept in diesem Film.
Klingt ähnlich sympathisch wie Carlo.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber es zeigt schon auch nochmal, also wie problematisch diese Tropes sind von, also nochmal auf dieses Liebe kennt kein Maß. Was ja schon oft, also bei Shakespeare angefangen, aber jetzt also auch immer noch so benutzt wird, als irgendwie das rechtfertigt dann jede Gewalt, die da irgendwie trotzdem stattfindet oder so. Und dass sein einziger Ausweg ist, okay, ich muss sie jetzt töten, damit sie für immer bei mir ist, ist ja auch einfach nur eine Verlustangst, so die er da hat, weil er nicht damit weil er mit dieser Eifersucht nicht umgehen kann.
Paradoxerweise.
Ja.
Und weil er halt auch irgendwie, also in dem Sinne eigentlich nicht weiß, also oder nicht wissen kann, was Liebe ist, weil woher? Also von wem soll der das jetzt halt mitgekriegt haben? Also am ehesten halt noch irgendwie von seiner Mutter, die ihn schon halt wirklich liebt, aber so die halt, die ihn halt auch unfassbar krass mit ihren eigenen Komplexen die ganze Zeit konfrontiert. Und also ansonsten ist da ja nichts. Also das ist halt auch so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte mit meinem Gelaber vorhin über die transzendentale Obdachlosigkeit und so weiter und so fort. So, da ist halt
der Junge
nichts.
Braucht Gott.
Der Junge braucht irgendwas. So, weißt du? Da ist ansonsten halt nichts.
Mir ist gerade auch noch eingefallen als Beispiel, das hatten wir in der Schule, Kabale und Liebe von Schiller. Habt ihr das mal irgendwie sehen oder gucken müssen?
Habe ich mal gesehen.
Ja. Da ist halt auch das Ende, er kann sie nicht haben oder denkt, sie hat einen anderen, ja, dann vergifte ich die halt. Und dann stellt er fest, ah nee, das war ein Missverständnis, scheiße. Great.
Stimmt, das ist so ein typisches Sturm- und Drang-Motiv.
Ja, sie wissen halt... Ja.
Ja, Sturm und Drang, Romantik. So. Also, aber das klingelt hier ja wohl auch einfach heftigst durch. Yeah. Also erstmal einfach so durch die Referenzen an diese Tropes. So. Was ich schon auch gelesen habe als bewusste Auseinandersetzung damit, so auf jeden Fall. Und halt einmal so dieses ganze Motiv, dass er halt irgendwie wie so ein, ja, dass er halt im Wald rumhängt, Mann. Also das ist doch, das haben wir doch früher. Das haben die doch früher den ganzen Tag gemacht, so hier Schiller und Goethe, die waren doch auch immer so.
Die waren auch immer so.
Ja, naja, aber das ist doch auch irgendwie schon so ein romantisches Motiv, so von.
Ja, die Natur.
Genau, ja, und wir finden die Moderne eigentlich scheiße und es ist uns alles gar nicht geheuer so. Und wir müssen zurück zu irgendwie so einem komischen Ursprung, den wir.
Müssen zurück zu Gott, ja.
Ja, ja, genau, den wir halt im Wald vermuten, so, dass er da irgendwie rumhängt. So.
Und das zeigt ja aber irgendwie, oder so, es zeigt nicht generell, sondern es zeigt in diesem spezifischen Beispiel, wie nah das irgendwie doch dieser modernen Figur Carlo ist, dass das einfach alles nicht so weit weg, oder weil so, es gibt ja auch einfach bei Femiziden oder so, was dann immer so als Familientragödie betitelt wird, was es nicht ist, wo halt dann irgendwelche Männer, weil sie nicht mehr weiter wissen, ihre ganze Familie mit töten oder so. Und es ist fast immer irgendwie das Motiv Eifersucht oder ausweglosig, so ich weiß nicht mehr weiter oder ich will nicht, ich habe vorgegeben, wer zu sein und dieses Bild kann ich jetzt nicht mehr aufrechterhalten und so. Also das ist ja alles gar nicht so weit weg, sondern das ist ja alles sehr, sehr nah irgendwie, oder?
Ja, ich würde auch sagen, wir haben ja über Incels geredet vor ein paar Folgen und das ist ja auch voll so eine Incel-Strömung auf jeden Fall, so die Trad-Con-Bewegung, dass Leute irgendwie wieder so irgendwie zum katholischen Glauben finden und das mit Self-Improvement verbinden. Also ja, der macht ja auch Sport die ganze Zeit. Das ist ja voll eine Strömung, die es halt gibt und das ist ja auch um irgendwie so einer spirituellen Lehre oder transzendentale Obdachlosigkeit zu entkommen, dass im Moment passiert, dass viele Leute so dahin zurückkehren, um irgendwas zu haben, wo die sich festhalten können.
Und historisch kann man das, was da passiert, ja wahrscheinlich auch an so diese Hexenthematik nochmal anknüpfen. An diese Wasserprobe oder das Hexenbad.
Yes, weil auch das wurde uns vor 250 Seiten mal erzählt, dass sie so da stehen und Carlo wieder einen seiner weirden Monologe hält, bei denen man sich immer denkt so, jo, Frau, lauf so schnell du kannst, so, also wo er halt darüber redet, so, dass früher halt so Hexen mit der Wasserprobe getestet wurden, so, und wenn sie auftauchen, dann sind sie Hexen, und wenn sie nicht auftauchen, sie haben Pech gehabt, so.
Wird das?
Ja, er erzählt es Gwen.
Er hat das Gwen schon mal erzählt. Also er hat Gwen im Prinzip erzählt, wie er sie töten wird oder versuchen wird, sie zu töten.
Stimmt, das ist ja sogar auch am See.
Das
ist halt noch so im Scherz.
Ja, ja, das ist die Stelle, wo sie dann sagt, ja, und du stehst am Rand und machst dein Arschlochgesicht.
Ja. Oh, Gwen.
Carlo wäre wahrscheinlich so Andrew Tate-Follower, wenn er jetzt heute leben würde. Same.
Das ist so ziemlich sein Film.
Ja, ich habe mich schon auch mehrmals gefragt, warum der Roman nicht in der heutigen Zeit spielt. Und ich glaube, das ist einmal, weil halt Lisa Kränzler zu der Zeit aufgewachsen ist, so ungefähr. Aber zum anderen glaube ich auch, das wäre sehr, sehr schwer, das mit der Existenz vom Internet so individuell zu machen, diese Story, wie sie jetzt hier ist. Weil ich glaube, durch so Andrew Tate-Sachen ist das halt, also wenn jetzt das heute spielen würde und das ist jetzt ein Roman über so einen Andrew Tate-Follower, dann ist es halt irgendwie so viel ausgeweitet auf so eine Menge. Also dann dann ist es gar nicht, hat es nicht mehr diese individuelle Note. Also ich glaube, das Internet wäre viel zu komplex, selbst für diesen Roman irgendwie so richtig darstellen zu können.
Also ich meine, es gab damals ja schon Internet, also so ist es ja nicht.
Ja, aber.
Aber es hat natürlich nicht dieselbe Art von Rolle gespielt im Leben von gerade Teenagern wie halt heutzutage so. Ansonsten sehe ich das auch so, wie du es gesagt hast, also die ist halt in der Zeit selbst aufgewachsen und weiß halt am ehesten, wie sich das so anfühlt so. Und ich finde es aber auch einfach gerade interessant, dass das halt sich mit dieser Zeit beschäftigt, so, weil so die frühen 2000er generell so eine Zeit waren, glaube ich, so, wo so viele der krassen Widersprüche, an denen wir gerade gesellschaftlich so knabbern, eigentlich alle schon da waren, aber man hat halt irgendwie nicht so viel drüber nachgedacht. So. Man war halt eher so, ja, läuft doch. So, keine Ahnung, also die Mauer ist doch gefallen, ist doch geil, wir haben doch gewonnen. So, ist doch, also Frauen dürfen doch arbeiten, wo ist denn dein Problem? Und eigentlich war die Scheiße schon immer halt da. Und das finde ich sehr interessant, sich mit so einer Zeit zu beschäftigen, wo das halt alles noch irgendwie unten liegt. So.
Warum lässt denn jetzt Carlo, warum taucht er denn wieder auf? Was ist denn jetzt der Grund?
Ist er schon aufgetaucht tatsächlich?
Naja, also es gibt Seite 500.
Warum will er auftauchen? Yeah.
Willst du in den Knast? Nein, dann schaffst du an Land, du willkommen. Ja.
Nee, aber das geht doch schon vorher. Also was passiert mit diesen, ich beende diese Partie, entkomme der Kartusche der Sprache jetzt und davor Zitat, die Gewissheit, dass ich um ich vergeht, der liebeskranke Kerl, der durch den Wald gehinkt und ins Wasser gegangen ist, bereits zu den Reflexionen zählt, die ich in meiner Nachvollzugsanstalt verwahre. Plopp. Plopp.
Das Plopp ist das Auftauchen.
Ah.
Also was passiert da? Das ist keine rhetorische Frage, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, ja. Ich war da auch ein bisschen aufgeschmissen.
Ach ja, da steht ja auch, and from the depths emerges a great white lie.
Also was hat ihn jetzt überzeugt? This language game is a game of doubt.
Ja, sehr schwer zu sagen, aber das Plop ist aber nicht wieder auftaucht. Das
kommt
auf der Seite davor sind auch schon.
Ich glaube, das ist irgendwie.
Das sind platzende.
Platzende Zellen oder sowas.
Ja, Blutzellen, genau.
Also er geht auf jeden Fall halt durch irgendeine Art von Transformation. Und hier auf Seite 557, und du starbst noch am selben Nachmittag, wenn ich lüge, bin ich tot, damit wir weiterspielen, Gestirne vom Himmel schießen, Kalito ist tot. Und sie fallen mit Gefunkel, landen in Tops und T-Shirts, die Vicky, Froni, Achim und ich, tot, 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 aufhalten wie Sterntaler, ihr Leinhemdchen, Carlo, plopp, verstehst du, dass Kalito tot ist? Plopp, plopp.
Carlo, verstehst du nicht, dass nichts feststeht, sich alles immerfort wandelt?
Ja.
Auf derselben Seite.
Also irgendwas... Mhm. Passiert da halt. Und ich glaube nicht, dass wir das jetzt so richtig klar verstehen können, was da passiert, außer dass da halt was passiert.
Also das ist ja einfach, also ich denke jetzt auch gerade nur live und in Farbe, das Gegenstück zu dem, was er vorher gemacht hat, sich an seinen Sünden aufzuhängen, ne? Diese Selbstgeißelung. Und ich habe Unrecht getan, auch wenn er das so nie ausformuliert, explizit. Ist halt hier zu sagen, egal was passiert ist, egal wer mein Vater war, egal welches Trauma ich erlebt habe, das war auch eine geile Stelle, was war? Tralala, der Carlo, der hat Traumata. So. Ja, ja, egal was da alles war, das bin ja nicht mehr ich, das ist ja mein vergangenes Ich. Ich gerade bin ja wer ganz anders und das befreit ihn irgendwie von all dem. Also dass ich bin nicht darüber definiert, dass ich der Hinkende war und dass ich der bin, der Gwen nicht haben konnte. Ich bin jetzt schon wieder neuer. Also so ein krasses sich nicht verankern in irgendwas. Aber was für eine Denkrichtung ist das? I don't know.
Also wenn man es jetzt liest, dass es der Teufel ist, der ihn da manipulieren will, dann kann das natürlich irgendwie sowas sein, dass er ihm also, naja, aber welchen Sinn hätte da? Also dann würde der den halt zum Leben ermutigen, damit er mehr Sünden begehen kann und irgendwie mehr Opfer ansammeln. Oder, also vielleicht ist das jetzt so das Ding, dass er noch weitere Gewalt ausüben wird.
Aber er verliert doch auch so ein bisschen den Glauben. Also es kommt doch dann Kein Richter, kein Henker, nec Deus, nec Ego. Und ich habe das Gefühl, dass er vielleicht einfach eher aufgibt, diese Version von sich selbst zu sein und da keinen Sinn drin sieht und deswegen dann loslässt.
Also aber er sagt dann ja immer noch, er ist der schwarzäugige Sonderfall. Also das ist ja nicht so, dass er sich komplett von seiner Identität von davor irgendwie loslöst. Der befreit sich halt von dem Schmerz irgendwie und er merkt ja, dass das mit seinem Bein eigentlich schon längst vorbei sein sollte. Aber andere Aspekte sind schon noch da.
Ja, aber es kommt dann trotzdem, die Welt ist alles, was im Fall ist, Groschen, der fällt und in jedem Fall Fiktion. Also vielleicht ist es schon noch so eine Erkenntnis von, okay, das bringt alles eigentlich gar nicht und das, was ich mir hier alles aufgebaut habe, ist gar nicht echt. Und dann verschwindet auch dieser Todeswunsch.
Wie so eine krasse Dekonstruktion auf einmal. Wird er zum Existenzialisten? Ist das vielleicht?
Ich meine, Gott hat sich ja auch zurückgezogen. Er ist ja nicht mehr da.
Also jetzt ja, wo so ist Gott eigentlich die ganze Gott, Zeit? Gott, Jesus Christ.
Gott hat eine Existenzkrise immer noch.
Er hat sich, das ist doch auch, glaube ich, so eine Vorstellung in der Theologie, in irgendeiner bestimmten Denkschule. So, also wenn du versuchst, so, wie heißt es nochmal, die Theodizee zu erklären.
Ja.
Warum gibt es das Böse, so, wenn er allmächtig und allgütig ist? So.
Weil er nicht mehr eingreift.
Genau, und es gibt Leute, die sagen so, ja, also er ist schon da, aber er hat sich zurückgezogen. So, er ist woanders. Mhm. Er schaut nicht mehr so viel zu. Ihr macht das alles nicht mehr so viel Spaß. Diese Vorstellung, die finde ich besonders deprimierend. So dieses so, er hat sich zurückgezogen. Mhm. Er hat gesagt so, yo, leck mich am Arsch. Ich liebe euch nicht mehr.
Es gibt so, glaube ich, von einer christlich-jüdischen, glaube ich, Mystikerin, Simone Weil, ein Bild, dahingehend, dass sagt sie, wir müssen uns Gott als Gefangenen in einer Zelle vorstellen und wir können nur an die Wand klopfen, um mit ihm zu kommunizieren, aber er kann nicht raus, er kann höchstens zurückklopfen. Das ist so ein Bild, was es dazu gibt.
Ja, und also eben, was das Buch betrifft, er sitzt halt immer noch irgendwie am Rand dieses schwarzen Loches. So.
Und die Dämonen übernehmen quasi.
Und schaut nicht so viel.
Also woran ich auch denken muss, ist so ein dieses Bild von der Teufel gehört zu Gott und dient Gott irgendwo. Und da gibt es diese Stelle auf Seite 558, wo es heißt, Carlo, Carlo ist dir klar, dass du den, der gefault, gefällt, getragen, geflickt, träume schwer, denk es wer belogen, beschissen und betrogen wurde, mit Gewalt festhältst, Klammeraffe, Angst, deine Denkmaschine sein Leiden künstlich verlängert, vergrößert, verschlimmert. Also so ein bisschen dieser Punkt von, du hältst dein Leid damit fest, wenn du immer noch an das Böse denkst, das dir widerfahren ist. Hm. Und vielleicht geht es zu weit, aber vielleicht auch so ein Vergeben-Gedanke oder so ein vielleicht auch sich selbst vergeben, Frieden schließen.
Vielleicht ist das auch ein bisschen das, was ich mit Ergeben meinte, mit diesem Aufgeben. Und das quasi, weil dann kommt ja, ich beende diese Partie, entkomme der Kartusche der Sprache und das ist quasi eine Transzendenz in irgendwas Höheres, was eben nicht mehr, also die Fesseln der Sprache werden quasi gesprengt und das gibt ihm dann Ruhe. Und davor war er noch die ganze Zeit darin gefangen. Mhm. Und deswegen passiert dieser ganze Abschnitt ist quasi so, das Ablösen. Und das ist das, was du ja ganz am Anfang meintest, Paula, dass so mega viele Sachen, die sich davor aufgebaut haben, ganz, ganz verdichtet irgendwie stattfinden. Also ich fand, es war auch ein bisschen, oder es ist auch ein bisschen wie so, was Leute von so Nahtoderfahrungen erzählen, dass dann so ihr ganzes Leben so im Zeitraffer vor ihren Augen so abläuft. Und da kommen ja auch ganz viele Sachen wieder hoch. Also dann redet er ja wieder über diese Pökel-Aktion und über Achim und über seine Mutter. Und irgendwie musste ich daran denken, und das kommt dann zu so einem Endpunkt, wo dann einfach nichts mehr ist. Aber in diesem Fall ist es halt nicht der Tod. Also so habe ich es nicht interpretiert. Ich bin sehr gespannt, was jetzt danach dann kommt.
Ja.
Ja, vielleicht soweit. Ja, vielleicht ist das ein gutes Schlusswort.
Ja.
Ja. Ja, wie machen wir es? Lesen wir den nächsten Abschnitt in einem Rutsch und sind dann durch? Das sind 60 Seiten.
Ja, ich würde auch sagen, lass uns das Buch doch einfach durchlesen.
Dann lesen wir jetzt einfach zu Ende. Aufregend. Okay.
Kommt danach denn wirklich was? Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Kommt was danach? Ja. Der Tod? Oder was erwartet uns nach der nächsten Folge?
Ja. Okay, na dann, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Ciao.